Völlig richtig, guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für diese kleine vorausgehende Zusammenfassung der wichtigsten Fakten dieses Intros. Völlig korrekt, mein Name ist Florentin Will und mir gegenüber sitzt natürlich
Stefan Tietze.
Hallo, herzlich willkommen bei unserem kleinen Podcast.
Hi.
Das Podcast UFO, vielen Dank an dieses kleine Intro an Luca und André. Ich weiß nicht, wer ist. Ich glaube, es gab hier eine Mensch-Maschine-Dichotomie, Gegenüberstellung. Ein Mensch und eine Maschine, ein Roboter singen gemeinsam ein Lied. Ich fand das eine schöne Message, eine schöne Botschaft. Und auch Roboter sind Teil dieser Gesellschaft.
In Zeiten, wo alle Angst haben, dass ihr Job von KIs geklaut wird, haben wir dann so ein Beispiel, ne, wo eine Zusammenarbeit wirklich zu ganz tollen neuen Dingen führt.
Ja.
Und ganz im Ernst, sind Computer und Menschen nicht immer schon Hand in Hand in Richtung Wunder gelaufen?
Stimmt.
In Richtung Wunderwelten gelaufen?
Das ist die erste KI-generierte Podcast-UFO-Folge, die ihr hier hört, wo natürlich auch ein bisschen politischer Wille dahinter steckt. Das sollte klar sein. Aber ich bin großer Fan von Robotern. Sie haben leider noch nicht so den Alltag erobert, wie wir das dachten eigentlich. Viele Filme aus der Vergangenheit zeigen das Jahr 2011, die weite Zukunft.
Ja, und schon mit vier, mit Robotern, die durch Läden fahren.
Ja, genau.
Und Leuten servieren. Und das erinnert mich daran, dass ich neulich in einem Restaurant war, was immer schon bei uns war, in der Stadt, nämlich Connys Diner. Shoutout an dieses amerikanische Diner, was von außen wunderschön aussieht, wie so ein Südstaaten-Diner. Sieht ganz toll aus, mit so einer riesen Veranda. Innen drin dann so klischeehaft natürlich mit den Route 66 Plaketten.
Ah, klar, und die Hörner an der Wand.
Genau, aber schon sehr cool gemacht. Wirklich so, gibt's dann so Booths mit diesen typischen klassischen Lederbezügen und diesen Tischen, wo man eng beieinander sitzt, aber irgendwie auch sehr bequem, mit sehr vielen Bänken. Und Connys Diner ist fantastisch, habe ich immer gerne gegessen, früher Kindergeburtstage gefeiert und so, immer mit Freunden abends so abgehangen. Und turns out, immer wenn die Rocket Beans von der Gamescom nach Hause zurück nach Hamburg fahren, kommen wir mit dem Bus einmal an, machen sie seit Jahren traditionell bei Connys Diner halt, in meiner Heimatstadt, 200 Meter von wo ich geboren bin. Ganz toll, habe ich mich sehr gefreut darüber, das zu erfahren.
Ach, cool.
Und dann habe ich das mal irgendwem gesagt, so, was, wie kann das denn sein, der macht das da, wie cool, und die so, ja, besonders der Servierroboter. Und ich so, excuse me? Es gibt einen Servierroboter in diesem Laden, in dem ich seit Jahren war. Und dann aber auch lange nicht mehr, ehrlich gesagt, ja. Und in der Zwischenzeit haben die einfach einen Servierroboter an den Start gebracht. Und,
ja,
der ist, und jetzt war ich neulich zum ersten Mal, seit langer Zeit mal wieder da. Und ja, er fuhr darum, immer zu Another One Bites the Dust, was immer aus ihm blärt, kündigt ihn so ein bisschen an.
Das ist im Robotergesetz vorgeschrieben, dass die sich ankündigen müssen.
Man hört, irgendwer kriegt gerade. Und es ist so schlimm, weil alle Aufmerksamkeit ist auf dir, wenn du deine Bestellung bekommst.
Ja.
Da ist er wieder.
Serviert der wirklich oder musst du von dem das Essen runternehmen?
So ein bisschen. Der Roboter hat süße Augen und einen Bildschirm vorne. Ist aber prinzipiell, sieht aus wie so ein Dyson. Diese Ventilatoren, nur ein bisschen breiter und in der Mitte hast du so ein Regal, so ein fahrendes Regal. Eigentlich ist wenig Servierroboter. Roboter-Aspekt ist gering, Servier groß, ist ein fahrendes Regal mit Tabletts drin.
Und wie ist das denn mit Trinkgeld?
Nee, das Problem ist
nämlich, gibt man dem Roboter Trinkgeld oder ist es dann, kann man sich das sparen oder wie läuft das?
Es gibt das Problem nämlich, dass der anscheinend sehr fehlanfällig ist. Weshalb,
ich dachte, dass der sehr unrealistische Gehaltsforderungen hat und droht eine Gewerkschaft zu gründen.
Er führt den Betriebsrat komischerweise an und hat erschreckend gute Argumente.
Und
seitdem es ChatGPT gibt, hat er so zündende Argumente. Wir müssen den entlassen. Wir können ihn nicht entlassen. Das Arbeitsschutzgesetz. Er ist ein Roboter.
Roboterschutzgesetz, ja. Und er streikt. Ansonsten bestreikt er uns.
Er bestreikt uns. Streiken, man kriegt ja so rote Augen. Ist wie iRobot, nur
oder so
Streik.
Schlafende Augen. Wake me up, wenn bessere Gehaltsbedingungen.
Start. Aber es ist so spannend. Also stell dir mal vor, iRobot.
Ja.
Aber es geht nicht um tötende Roboter, sondern auf ihr Recht bestehende, aufs Recht bestehende Roboter.
Ja, sofort streiken.
So Courtroom-Drama.
Sofort Mindestlohn.
Kriegen diese rote Augen und alle, oh nein, er will uns umbringen. Nein, nein, nein. Er hat nur andere Gehaltsvorstellungen oder möchte Urlaub machen. Nee, es gibt diesen einen Job, weil er halt so fehleranfällig ist, von einer Serviererin, die hinter dem herläuft und kontrolliert, dass er alles richtig so macht. Und das ist
aber
ja
das
wohl
ist nicht seine Mutter, oder, sondern
Job der ganzen Welt. Das heißt, es kommt
Oh, wie der Servierroboter. Yay!
Und dahinter
bring
läuft
uns
halt
das
diese,
Essen.
Läuft halt diese Studentin oder Schülerin, die halt diesen Job hat, läuft hinterher. Und guckt, dass er das macht. Und es nimmt halt alles weg.
Es ist nicht wirklich
sie
der Sinn der Sache.
Job.
Ja.
Er hat die ganze Zeit seine Mama im Hintergrund.
Ja, ja, er kann auch nicht machen, was er will.
Er kann nicht machen, was er will. Es ist nicht wirklich ein Roboter. Es sieht aus wie jemand, der den fernsteuert, weißt du?
Ja.
Aber ich will doch, und dann kommt er zum Tisch und dann dreht er sich und dann kann man das auch von ihm. Aber wie du schon sagst, da kamen wir, Roboter sind noch nicht da, wo sie sein könnten.
Ja, ist schwierig. Ich meine, so fangen Maschinen halt oft an. Ne? Also hinter dem ersten Bagger mussten auch Leute mit Schaufeln hinterherlaufen. Die gucken, wenn er nicht richtig baggert, dann müssen wir eingreifen. Das ist vielleicht nur der erste Schritt. Vielleicht geht's weiter.
Ja.
Aber kann natürlich auch sein, dass am Ende einfach Menschen als Roboter verkleidet werden, weil es einfach gut ankommt. Als Marketing-Gag. Ne? Also ja. So sehe ich das jetzt hier. Vielleicht ist das sogar von der reinen Technik her schlecht, aber Marketing-Gag ist gut, sodass irgendwann wir in so eine vielleicht dystopische Zukunft nahen, wo Menschen mit Mindestlohn in Roboterkostüme gesteckt werden, die sich dann irgendwie beleidigen und treten lassen müssen, weil alle denken, es seien Roboter, sind es aber gar nicht und die kriegen noch nicht mal Mindestlohn, weil das Robotergesetz nur für Roboter gilt und nicht für
Menschen
in Roboter.
In Roboterkostümen. Menschen übernehmen Roboterjobs.
Genau, Menschen müssen Roboterjobs übernehmen, weil es als weil sie technisch nicht gut funktionieren und es wird uns so eine Zukunft vorgegaukelt, in der alles robotisch perfekt funktioniert, aber eigentlich sind alles Menschen. Das ist auch mal ein Science-Fiction-Drama, an das wir noch nicht denken. Wir starten mit Robbie. Robbie,
das sind Inder, das war ja mal unsere.
Genau, dass KIs eigentlich nur Inder sind.
KIs sind eigentlich Inder, die
das einfach nur abarbeiten, weil es billiger ist. Aber das ist natürlich auch ein Drama. Wir starten mit Ronathan. Ronathan hat Geldprobleme.
Ist Roboter?
Nein.
Weil es ein merkwürdiger Name ist. Aber.
Nein. Ronathan hat sein ganzes Geld beim Cyber-Bingo verloren. Mhm. Hat wirklich alles auf 5 gesetzt.
Oh nein. Der Double Vortex ging an den User Cyber-Cypher. Verdammt.
Ah, oh, verdammt. Ich, Robathan, habe meine ganzen Credits
verdammt,
verloren.
Ich, Robathan, das ist wieder ein Aspektebeitrag über diesen Film. Da kommen so Szenen, die werden so eingespielt. Oh nein, ich, Robathan, hab's alles versaut. Alles ist jetzt im Intranet.
Verdammt nochmal, ist es so schwer, einen Job zu kriegen, weil alles nur von den Robotern gemacht wird. Ich, als Robathan, der Geldprobleme hat, ich kann überhaupt keinen Job mehr kriegen. Und dann kommt so ein verhüllter Typ mit so einer Kapuze. Hey, pst, hey.
Ein wilder Kapuzenmensch erscheint in meinem Wohnzimmer.
Hey, ich bin Cyber Dan.
Nein, Dan.
Hast du gerade gesagt, dass du einen Job brauchst? Hey.
Ja,
pass mal auf. Hey, pass mal auf, die Cyberpolizei.
Die Mikrofone sind
überall. Die Cyberpolizei sind hinter uns her.
Ja,
die fliegenden Mikrofone, die kleinen Mücken, die kleine Mikrofone sind. Hey, weißt du was?
Warte kurz. Ich habe mit der Cyberfliegenklatsche den Cyberdrohne Mini-Mikrofon
jetzt
erschlagen.
Sind wir unter uns, Jonathan.
Endlich sind wir unter uns.
Ich verrate dir ein Geheimnis. Ein gut
gehütetes
Geheimnis. Es ist ein Cybergeheimnis.
Ja.
Und zwar, Roboter gibt es gar nicht. Es sind alles Menschen in Kostümen. Und ich kann dir dafür sorgen, dass du auch ein Kostümroboter wirst, okay?
Okay.
Okay.
Aber wie?
Komm mit, Mann.
Leute werden mich erkennen.
Wir gehen in mein Cyber-Apartment.
Oh nein, wo wohnst du denn? Wo ist dein Cyber-Apartment?
In Cyber-Uptown.
Ah, Cyber-Uptown?
Ja, Mann.
Was, ein gefährliches Pflaster?
Geht, aber nicht so gefährlich wie Cyber-Downtown.
Das stimmt wohl. Komm, wir nehmen lieber die Bahn.
Die normale Bahn. Die deutsche Bahn.
Die gibt's immer noch, ja.
Ja,
die deutsche Bahn.
Die gibt es noch, den ICE nehmen wir. Und dann wird er verkleidet als Roboter
ja,
und arbeitet als Roboter.
Schon gedacht.
Und dann werden die Leute, sind super unhöflich zu ihm. Und er merkt eigentlich erstmal durch die Augen der Maschine, wie der Mensch wirklich ist. Weil er sozusagen lernt, dass Menschen super grausam sind.
Plot-Twist, alle grausamen Menschen, von denen dachte, so ist der Mensch eigentlich Roboter in Menschenkostüm, die eigentlich so schlimm sind. Und die Menschen waren eigentlich die ganze Zeit ziemlich cool. Die Aussage des Films ist nicht klar, super unklar. Die Aussage des Films, man kommt aus dem Kino und denkt, ich weiß nicht, ich bin wogegen? Ich bin jetzt gegen was?
Ja, ich bin dagegen. Ich bin gepolt.
Und dann,
ich bin wie Magnet. Ich weiß noch nicht, wo ist Metall? Ich weiß noch nicht, gegen
und
was
und die Freunde,
genau,
mit denen du rausgehst, sagen, ich bin auch dagegen. Ja, dagegen, krass. Ja, wir haben die gleiche Botschaft mitgenommen. Und dann unterhält man sich abends dann, wofür gegen man ist. Und alle sind gegen was anderes, weil die Botschaft war nicht klar.
Aber ist das nicht ein toller Film, der auch polarisiert, der das Spektrum der Polarisierung auch mal so ein bisschen aufmacht? Und du kannst
ja
quasi gegen alles
sehr,
sein?
Sehr langsam Anfang nicht gebraucht, wo er sehr oft gesagt hat,
das
ich
hat nicht
Ronathan,
so lange Der Zuschauer muss wissen, dass die Figur Ronathan
heißt. Mit wem
hat
er gesprochen? Er hat mit niemandem gesprochen.
So spricht man in der Zukunft.
Er sagt das zu sich. Er sagt es zu sich.
Samantha, meine Schwester, wir müssen unbedingt einen Job bekommen in Cybertown.
Aber das ist wirklich so. Letztens, stimmt, das war bei Herr der Ringe. Aber ich lese gerade, höre, Herr der Ringe, die Gefährten.
Buh.
Und die letzten fünf.
Ohren, Augen größer ja. Ohren.
Ich werde so geflamed dafür.
Augen, Augen, Augen.
Ja, es ist insane, dass ich das höre. Und es ist einfach das Gleiche. Naja, und dann habe ich, und das Letzte, die letzten, achso, Florentin fummelt ja an seinem Kabel rum. Das wird schon funktionieren, ohne dass wir die Aufnahmen abbrechen müssen, oder? Hörst du mich noch?
Du klangst auch gerade so ein bisschen für mich, als wärst du nur ein Roboter in Fleischanzug. Stefan, deine Augen werden ganz rot. Der Mindestlohn muss neu verhandelt werden. Jawohl, ich werde.
Ich möchte 60% unserer Einnahmen von Patreon.com.
Okay.
Ich möchte jetzt 60%. Schließlich kümmere ich mich um das ganze Backend, das ganze Finanzoffice und Cyber, die Cybertransfers.
Stefan Tietze war die ganze Zeit ein Roboter. Wo ist der echte Stefan Tietze, ist die Frage.
Jetzt. Ich spiel den Roboter.
Du spielst einen Roboter, der Stefan Tietze spielt. Okay, um zu sehen, wie Menschen reagieren,
nein,
wenn sie.
Für den
Mindestlohn. Okay. Robothan.
Robothan. Robothan.
Es ist ein Musical.
Es ist ein Musical.
Es ist die Cybertown. Wir sind Untergrund. Wir können machen, was wir wollen.
Und ich bin der Ronathan. Ich liebe den Job. Doch ich habe ihn verloren an den Robocop.
Ja, das ist Robothan. Town in the Robotown,
das ist Robotown,
das ist Robotown.
Ich bin Ronathan in Robotown, ich hab den Job verloren an den Robocop.
Ich bin Samantha, Robothans Schwester, bin kein Roboter, oder vielleicht doch.
Oh, Plot Twist Alert, das wird ein Plot Twist Alert. Musiker, wir haben großen Spaß und das ist der erste Song hier. Ihr seid gut drauf, wir sind Ronathan in Uptown.
Jetzt sind 40 Minuten.
Viel Dialog. Man denkt, die singen erst so viel, dass man denkt, wann sprechen sie wieder? Dann kommt so ein langer Dialog, man denkt, wann singen sie wieder? Am Ende kommen alle raus und sagen, oh, ich liebe Musicals. Ich hasse Musicals.
Polarisation.
Oui. Ich habe neulich in der Warteschleife gehangen und es kommt ja immer der Satz, sind Sie damit einverstanden, dass dieses Gespräch zu Schulungszwecken aufgenommen wird? Mhm. Bei jedem, in jeder scheiß Warteschleife kommt dieser Satz.
Ja.
Wie viel Milliarden Terabyte
an Daten? Wie viel kann man lernen?
Wie lange müsst ihr das noch immer aufnehmen?
Ja.
Will man aktuelle Beispiele nehmen? Hat mal irgendwer von euch da draußen einen Job gehabt, wo man die dann vorgespielt bekommt? Was für Schulungszwecke? Wer guckt sich, hört sich das alles an? Sitzen dann da Lehrer, Lehrerinnen, die Leute ausbilden, die in so Callcenters arbeiten? Ja. Was? Die hören sich diese ganzen Milliarden Terabyte an Gesprächen an?
Theorie, es gibt überhaupt keine Lehrzwecke.
Eben.
Diese Gespräche werden auch nicht aufgezeichnet.
Na.
Das ist einfach nur ein Trick, damit die Leute freundlicher sind.
Ah.
Weil wenn du weißt, das wird aufgezeichnet zu Lehrzwecken, das kann sein, dass die Person, mit der ich telefoniere, dafür zur Rechnung gezogen wird oder irgendwie eine Strafe kriegt, weil das alles aufgezeichnet ist, ist man freundlicher. Das könnte sein, dass das alles komplett nur Fake ist. Weil man rausgefunden hat, vielleicht haben die tatsächlich mal so ein Lehrding gemacht und meinten, wir brauchen irgendwie so Beispielanrufe für Leute, die neu anfangen. Lass uns das aufzeichnen. Und die haben gemerkt, die Leute sind viel freundlicher. Mhm. Alle haben mega gutes Feedback gegeben und haben gesagt, die Leute sind viel freundlicher, seit wir denen sagen, dürfen wir für Schulungszwecke das mitschneiden. Weil plötzlich wird der andere als Mensch wahrgenommen, als, stimmt, der hat
Leute
eine Ausbildung.
Leute werden geschult.
Bekommen.
Leute haben geschult. Eine Ausbildung als Callcenter.
Ich bin jetzt plötzlich das Lehrbuch. Ich bin sozusagen der Standardkunde, der stellvertretend steht für Menschen, ja. Und ich glaube, das hat einen positiven Einfluss darauf, wie freundlich man ist. Vielleicht gibt's das alles gar nicht.
Ich kann mir auch vorstellen, dann wäre die Frage, warum ist diese Lüge erlaubt? Aber ja, vielleicht ist es einfach
okay. Warum sind Lügen erlaubt? Ist unsere Welt im Eimer?
Die Wahrheit fehlt, die Lügen regieren die Welt.
Werbung.
Meine Güte, ist passiert. Der ewig junge Stefan Tietze wird 30. Herzlichen Glückwunsch, Mensch. Meine Güte.
Ja, dauert noch ein bisschen, ne? Muss man jetzt auch nicht übertreiben. Aber ja, ich habe Angst. Mir ist Angst und Bange vor dieser Zeit. Und ich merke, wir werden beide älter. Wir machen diesen Podcast dieses Jahr seit 10 Jahren.
Ich sag mal, als der Senior dieses Podcasts, ja, kann ich dir sagen, es ist nie früh genug, sich um seine Altersvorsorge Gedanken zu machen. Denn das Alter kommt schneller, als man denkt. Die Zeit rattert runter die Uhr. Und irgendwann,
alter weiser Mann.
Ja,
was soll ich tun?
Sage dir, kümmere dich um deine Altersvorsorge. Denn es ist oft so, dass man in der Rente nicht mal die Hälfte seines jetzigen Einkommens zur Verfügung hat. Aber zum Glück bist du ja noch früh genug dran und kannst dich darum kümmern. Aber es ist natürlich schwierig, da durchzublicken, wann kann man was abschließen, welchen Effekt habe ich dann, wann, wie, wo, davon, bei wem, was, wo. Und da gibt es natürlich eine Stelle, an die könnt ihr euch wenden. Es ist natürlich Clark.
Denn Clark hilft euch dabei, mehr aus eurer Rente herauszuholen. Auch über die Rente weiß Clark Bescheid. Ihr findet in der App sehr viele Informationen, was bei eurer Altersvorsorge wichtig ist. Clark kennt euch ja schon und kann euch auch dementsprechend helfen. Und macht doch einfach mal einen Termin mit einem Mitarbeiter, denn Clark ist nicht einfach nur eine App. Für Clark arbeiten eine Menge Beraterinnen und Berater.
Und das Gute bei Clark, mit den Beraterinnen und Beratern kann man auch einfach sprechen, wie mit einem Kumpel. Es ist nicht so, dass man da irgendwie dann wie mit so einem klassischen Versicherungsmenschen dann da spricht, wo man irgendwie 100 Dokumente dabei hat und irgendwie belächelt wird, wenn man was nicht checkt. Nein, ihr habt da immer die Möglichkeit, euch an die zu wenden und auch ganz naive Fragen zu stellen, und am Ende bekommt ihr ein persönliches Angebot, das komplett auf euch zugeschnitten ist und wo ihr dann am Ende natürlich sagen könnt, ja, das mache ich oder eher nicht, ist natürlich immer eure Entscheidung, aber da habt ihr zumindest die Möglichkeit, mal eine fachkundige Einschätzung zu bekommen.
Aber ihr kennt Clark und ihr kennt auch das fantastische Angebot, denn holt euch die App und ihr kennt das Spiel. Ladet 2 eurer bestehenden Versicherungen hoch und erhaltet einen Gutschein von bis zu 30 Euro für spannende Brands, wie zum Beispiel Zalando, Douglas oder Amazon.
15 Euro pro hochgeladener Versicherung bis zu einem Maximum von 30 mit dem Code UFO.
UFO
44. UFO 44. Also schaut mal vorbei, ihr habt alles direkt an einem Ort zusammen und könnt euch da kompetent beraten lassen. Schaut mal vorbei auf clark.de oder goclark.at. Und jetzt, Stefan, wünsche ich dir einen schönen Lebensabend. Werbung.
Ich frage mich aber, weil du hast ja auch beim Callcenter gearbeitet,
korrekt,
hast du da jemals Aufnahmen gehört?
Nein, ich wurde eingeschult, mir wurde alles beigebracht und dann hat mein Vorgesetzter gesagt, so, jetzt warten wir, bis Leute anrufen und die ersten 3 Anrufe wirst du falsch machen.
Gott, ey. Ich habe das Gefühl, ich bin immer einer dieser 3 ersten Anrufe.
Ja, genau. Und mein erster Gedanke war, die armen Leute, die jetzt an mich geraten, mein erster Anruf, sie hat eine Zahnversicherung für
Ich rufe an, weil mein Fernseher nicht funktioniert.
Okay, aber haben Sie mal im Teletext probiert?
Ich leite Sie kurz weiter und dann so, passiert nichts, nur knack.
Was soll ich machen?
Ich kann Sie immer noch hören. Was soll ich jetzt machen, rufen hören?
Auf eine ganz simple Anfrage.
Ja.
Was
darf ich machen?
Darf ich abwürgen?
Darf ich ihm einen Staubsauger verkaufen?
Darf ich ihn abwürgen? Darf ich auflegen?
Ich lege einfach auf. Wieso lege ich einfach auf?
Nicht auflegen.
Das ist wirklich mir mal passiert. Darum wurde ich aufgelegt.
Habe ich ständig gemacht. Callcenter. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, leg auf.
Ja.
Das ist die zweite Regel, die du gelernt bekommst.
Da wusste ich, ich habe ein Problem, was man nicht so einfach lösen kann. Als ich 2-mal das jemandem gesagt habe und bei beiden Malen haben die nicht weggedrückt. Da habe ich gedacht, ach, vielleicht ist es ein Problem, was nicht so, oder was nervig ist, zu beheben zumindest.
Ja.
Naja, ich habe mich wirklich gefragt, wo landen diese ganzen Daten? Ich dachte eher, vielleicht ist es nicht aus, also vielleicht stimmt es, dass sie es aufzeichnen, aber es ist nicht aus Schulungszwecken, sondern aus rechtlichen Dingen, Gründen. Mhm. Ah, nee, wir haben das auf Band, wie sie Ja sagen zu unserem Vertrag.
Ah, ja.
Dass man sich nicht rauswieseln kann, nicht rausfrebeln kann.
Ich habe das gar nicht gesagt. Ich hab leicht gehüstelt, was manchmal wie ein Ja klingt, aber ich habe gar nicht Ja gesagt.
Ihr Mitarbeiter hat mir versprochen, dass ich weniger zahlen muss ab nächsten Monat.
Ja.
Aber wir hören kurz rein. In das zu Schulungszwecken.
Die Augen werden groß im Gerichtssaal.
Wie praktisch, dass wir zu Schulungszwecken alles aufnehmen. Zu Schulungszwecken. Play.
Das heißt, du kannst dich dann aber auch dagegen entscheiden, dass es aufgezeichnet wird und dann kannst du machen, was du willst. Und
dann ist Wild West. Dann
hast du Immunität.
Sein.
Dann hast du juristische Immunität.
Dann
kannst du tun und lassen, was du willst. Rufmord, du kannst am Telefon Rufmord begehen, Verleumdung, Erniedrigung.
Was rät man? Was raten dann normale Menschen einem? Dass man ein Ja drückt oder dass man sagt Nein?
Ich drücke mal Ja.
Ich drücke auch mal Ja.
Ich denke mir, ja, ich bin freundlich.
Ich denke mir nämlich auch, das Gegenüber ist wahrscheinlich auch professioneller, wenn ich es aufnehmen lasse.
Kann sein, ne? Ja, ja.
Die, für die ist ja auch Rechtsfreie Zone.
Ist das die wahre Lektion des Menschen? Er ist nur wirklich gut, wenn er aufgezeichnet wird, wenn er zur Verantwortung gezogen wird.
Ja, wir sind doch auch, wir reden nur miteinander, wenn wir aufzeichnen.
Das stimmt. Und wir sind wirklich hier ehrlich und gute Mitmenschen miteinander. The Call!
Ruf mich an, damit ich ehrlich bin. Ruf mich an, damit ich sein kann.
Oh, das ist vielleicht die Szene. Irgendwann Samantha und Robinson.
Robinson. Wann ist er Robinson?
Weil er ein Roboter ist. Okay. Er ist ja Robinson geworden. Ja, okay. Hast du den Plot überhaupt nicht mitbekommen?
Nee, doch, mitbekommen, nicht verstanden.
Und Samantha sagt irgendwann, Robinson, ich weiß, dass du ein Roboter bist, aber ich liebe dich trotzdem. Und Robinson sagt, stopp, schweig.
Schweig-Vibe.
Schweig.
Was ist das für ein weirder
Schweig-Vibe. Ich weiß, dass Menschen lügen können, aber sie lügen nicht am Telefon.
Menschen lügen nicht am Telefon.
Und dann sagt er, ruf mich an, sag's mir am Telefon. Ruf mich an, sag's mir am Telefon. Und Samantha holt ihr Cyberhandy raus.
Was eigentlich ein ganz normales Handy ist, mit ein bisschen Neongrün dran.
Da hat die Requisitenabteilung ein bisschen Neon drin.
Wir haben kein Geld.
Wir haben keine Cyber-Technologie. Wir haben keine Zukunftstechnologie.
Und die Verfolgungsjagd ist rein Stock-Footage. Ist rein Stock.
Wir haben auf Shutterstock Chase haben wir gegoogelt.
Car Chase.
Und haben das erste genommen, was es ist. Und wir
Vieles
haben so
davon
Neon-Filter
passt gar nicht in die Zeit, die wir erzählen wollen.
Das so Auto ändert sich oft.
Auf manchen ist kein Verfolgungsjagd. Nee. Nur ein roter Ferrari.
Wir jagen sehr Hunde hinterher, weil wir einfach alles genommen haben, was wir gefunden haben.
Wir hatten kein Geld.
Unabhängig davon. Samantha ruft ihn an am Telefon und gesteht ihre Liebe nochmal am Telefon und sagt, Robinson, ich liebe dich.
Und man denkt, hat es auch mit der Budgetkürzung zu tun, dass das Gespräch, was in einem Raum war, plötzlich am Telefon weitergeführt wird, mit einem harten Schnitt in der Mitte, was so klingt wie, dann fiel den der Plot-Twist, das Plot-Hole auf und sie mussten das
nachdrehen,
aber die beiden hatten nicht zur gleichen Zeit.
Ja, und dann mussten sie unabhängig voneinander aufnehmen, obwohl es ein Musical ist, obwohl es eine Live-Performance ist.
Ja.
Und dann sagt ihr, ring, 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 die Liebe, ring, 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 die Liebe, ich ruf dich heute an, dass wir zusammen fahren in die große, weite Welt, in die große, weite Welt. Und Robinson sagt,
ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch. Ich war die ganze Zeit schon ein Mensch.
Moment, Robinson ist wieder Robinson?
Ich bin ein Mensch. Bin ein Mensch, hab den Roboter nur gespielt. Die ganze Zeit war ich ein Mensch. Ich liebe, fühle, schmecke. Und wenn du was anderes denkst, bist du nur eine lahme, lahme Schnecke. Ende.
Ende Akt 1. Das wird ein Klassiker. Das wird ein absoluter Broadway-Klassiker. Robinson, / Ronathan, finde ich richtig gut.
Ich kann nicht sagen, wo und wann und was.
Und warum?
Aber ich habe neulich ein Musical gesehen. Ein Amateur-Musical.
Oh, okay.
Ein Amateur-Musical.
Aber du darfst nicht sagen, was und wann.
Nein.
Du kannst die Uhrzeit, des Tages.
Nein.
Das nicht mal.
Nein, ich möchte nur sagen.
Ich will das Datum nicht wissen. Ich will nur wissen, um welche Uhrzeit hat es angefangen.
Wann fangen abends Musicals an?
Ja, da sag's mir.
Ja, so 19:30
Uhr. Okay, 19:30
Uhr. Oder 20 Uhr. Weiß ich doch
warum
jetzt nicht
musst
mehr.
Du darum Geheimnis machen?
Ich mach darum nicht Geheimnis. Ich weiß es ehrlich nicht mehr, ob es um 19:30 Uhr oder 20 Uhr anfing, weil wir 19:30 Uhr erst Einlass. Ich würde sagen 20 Uhr, aber nagel mich nicht drauf fest. Das war ein Musical, es war ein Amateur-Musical. Und das hat vieles hat nicht funktioniert. Die Story war weird, Hanebüchen und so. Egal. Und der letzte Song war dann, also es wurden nicht viele Konflikte, die Konflikte, das wurden nicht so wirklich gelöst. Und dann kam schon der letzte Song. Jetzt hast du mich leiser gemacht beim Sprechen.
Sorry.
Machst du mich leiser. Bist du auch hier drauf? Wir müssen kurz technische Probleme klären.
Ja, ich hab's leider so ein bisschen roboterig.
Ah, okay.
Bei dir drauf?
Ja, okay, vielleicht fällt jetzt endlich auf, dass ich tatsächlich einfach ein Roboter bin. Müssen wir abbrechen, Florentin, oder kommst du klar? Jedenfalls kamen wir dann zum letzten Song. Und dramaturgisch habe ich gedacht, das kann er jetzt nicht zu Ende bringen, der Komponist und oder Texter, weil wir haben noch ganz viele Probleme, die offen sind. Das kann doch unmöglich schon der Finalsong sein.
Ja.
War der Finalsong. Und dann war sehr lustig, weil erst haben alle gesungen, ja, basically, seid einfach gut drauf, habt eine gute Zeit, tanzen, Party, das macht euch zu den glücklichen Menschen wieder. Und man denkt, okay, verstehe ich schon irgendwie, anscheinend ist das der Weg in ein glückliches Leben, tanzt doch einfach eure Sorgen weg.
Ja.
Dann habe ich gemerkt, die Idee des letzten Songs war es, eine Strophe und dann der Refrain. Und in dieser Strophe hat dann diese Figur, die gerade nach vorne kommt, löst so ihr Problem. Mhm. Und dann ist der Refrain, wie dann alle sagen, tanzen, Party, Party, Party. Dann, das hat mit der ersten Figur noch gut geklappt, der zweiten Hauptfigur noch gut geklappt. Und dann kam so eine Nebenfigur auf die Bühne, wo man sagt, ah, die hat ja auch noch dieses ungelöste Problem. Okay, hat es auch noch geschafft, in der Strophe das zu lösen. Dann kam die Antagonistin auf die Bühne, wo noch nichts klar war. Der Streit war immer noch offen. Es hat dramaturgisch ist nicht aufgegangen, diese ganze Story. Und ich wusste, ah, er hat jetzt 8 Zeilen, um dieses merkwürdige Knäuel, was mal ein roter Faden hätte sein sollen, irgendwie zu Ende zu bringen und zu entzerren. Viel Spaß. Ich seh den Refrain kommen. Du hast 8 Zeilen. Ich weiß gleich, was der Refrain ist. Der Refrain wird sein, tanzen, Party, Party, Party.
Ja. Die Sängerin denkt auch, Leute, jetzt aber schnell.
Du warst doch gerade noch in dieser Müllpresse. Wie kann das? Und dann, wie löst du denn das jetzt in dieser einen Strophe? Ging nicht auf. Es war hilarious. Ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe mich während des Songs schon drüber gebeugt zum Kumpel und habe gesagt, wie löst er diesen Konflikt jetzt in dieser einen Strophe? Aber hat nicht geklappt. Aber ist so lustig. Musicals, ja, das ist einfach sehr viel Arbeit, glaube ich.
Viel Entheddern auch.
Eine Story zu Ende zu bringen in diesem, klar hat man in Filmen auch gewisse Hindernisse, Hürden, Grenzen, in denen man arbeiten muss. Aber du hast in Musicals ja auch einfach Musik.
Ja.
Und du hast einen Refrain, der sich wiederholt.
Und es ist auch leichter, Konflikte aufzubauen, als sie zu lösen. Also zu sagen, die beiden hassen sich, weil XY, weil früher und der Vater hat den umgebracht und so. Aber wie löst man das mit, naja, oder?
Ja.
Am Ende.
Schwamm drüber.
Plitsch, plitsch, platsch, wir nehmen den Schwamm.
Wir nehmen den Schwamm.
Plitsch, plitsch, platsch, wir nehmen den Schwamm.
Wir nehmen den Schwamm.
Schwamm.
Ende Akt 2. Und Musical-Enden funktionieren auch nur, wenn danach tosender Applaus ist.
Ja,
weil die
ja.
haben immer dieses Ende.
Ja.
Jede Musical-Nummer hat ein Applaus-Ende.
Ja.
Die sind so awkward, wenn man den Song entweder akustisch nicht verstanden hat oder generell die Story nicht verstanden hat, man den Konflikt nicht verstanden hat, dann funktioniert, das sind sehr selbstbewusste Enden.
Ja.
Die sind darauf geschrieben, dass der Song cool war, nachvollziehbar, lustig, Standing Ovations danach kommen.
Aber und nicht
so
Verwirrung.
Selbstbewusstes Wham! Ende ist total merkwürdig danach.
Hä?
Schwamm drüber. Okay, anscheinend ist das eine Lösung für alles.
Schwamm drüber. Okay, aber weil der hat ja die ganze Familie versklavt von einem anderen und jetzt einfach Schwamm drüber, oder?
Der Song und die Lösung war jetzt Schwamm drüber, oder was?
Okay.
Und die Musical-Darsteller hachen noch aus in den
Verbeugen sich. Tun. Warten auf Blumen, die ihnen zugeworfen werden. Nichts kommt leider.
Vielen Dank für die Blumen.
Du hast ja der Ringe gehört, oder was?
Herr der Ringe gehört.
Herr der Ringe gehört. Ist da ein Musical drin eigentlich mal?
Nein, aber da musste ich so darüber lachen, weil da verlässt Frodo, am Ende redet er mit sich selbst, damit J.R.R. Tolkien in direkter Rede diese Story beenden kann.
Mhm.
Und es ist wirklich, dann redet Frodo die ganze Zeit laut, ist ganz alleine, aber er sagt Dinge. Und dann sagt J.R.R. Tolkien, J.K. Tolkien sagt dann tatsächlich einfach, sprach Frodo laut mit sich selbst. Und es ist so lustig, weil natürlich ist es viel geiler, wenn er das so sagt. Weil es viel mehr
Emotionen mit sich bringt. Ja, nicht Frodo dachte, was das für eine tolle Reise war.
Wie uncool jetzt dieses epische Werk. Und dann sind sie auf Amon Hain. Und die große Schlacht und Boromir fiel im Kampf. Er starb ehrenvoll. Bla, 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 bla. Riesensteaks, Fantasy-Epos und dann sagst du, und am Ende dachte Frodo, ich fahr jetzt lieber alleine los, dachte er. Ich verstehe schon, warum das nicht so geil ist, aber die Lösung ist, sprach er zu sich. Ist so lustig.
In seiner kleinen Hobbit-Höhle.
In seiner kleinen Stimmchen. In
einer kleinen leeren Hobbit-Höhle mit seiner Stimmchen sagt er zu sich selbst. sagt er, so, wir müssen jetzt los.
Versprach er sich.
Das ist großartig, das ist schwierig. Ja, ist
großartig.
Und,
ich höre es gerne.
Aber du bist jetzt am Ende angekommen, oder? Nee, ich bin einmal komplett alles
durch. Genau, Gefährten ist durch. Ich habe jetzt angefangen mit Die zwei Türme.
Und interessant.
Ja, es ist ein bisschen anders im Buch, diese Stelle, wo du immer drüber stolperst. Mit dem
Prank. Mit den Nazgul-Pranks.
Mit den Nazgul, diesen Prank-Farben.
Prancing Pony. Pranking Pony.
Das ist ein bisschen was anderes im Buch.
Ja, da ist eher ein Furzkissen dann involviert, oder was?
Ja, genau, da hast du diesen Eimer bei der Decke mit Wasser. Nee,
also
ist
da,
anders.
Wo sie im Film mit den Schwertern in die Betten stechen und alle denken, jetzt sind sie tot, so schnell, ich habe doch noch 2 Stunden auf der Uhr. Nein.
Nee, das passiert auch, ehrlich gesagt. Das passiert auch. Aber die Nazgul weiß nicht unbedingt, dass die im Ort sind. Und wenn ja, ist es ein großer Ort, die wissen nicht, wo sie sind.
Das heißt, sie stechen willkürlich in Betten rein, oder was?
Nein. Sie sind schon da, wo sie glauben, dass die Hobbits untergebracht sind. Aber Aragorn hat sie, Streicher, hat sie woanders hingebracht. Und die suchen schon noch die ganze Nacht nach denen, aber sie haben nicht in Kissen gestochen und gesagt, dann good job.
Ja,
gut,
das war's dann eigentlich.
Danke,
oder?
Bernd.
Ja, gut. Ja,
danke,
tschüss.
Bernd, besonders gut reingestochen.
Dann würde ich sagen, treffen wir uns in 2 Wochen.
Alles
und bis dahin,
gut,
macht's gut. Gerade, reist du noch nach Norden?
Ja, genau.
Dann lass uns einfach ein Stück zusammen noch.
Taxi teilen.
Ja.
Ja, nee, genau, das ist nicht so.
Haben die Nazgul den Dialog in dem Buch?
Nein.
Gar nicht, ne?
Die sind ein bisschen.
Ja, wirklich?
Doch. Ja, der Hexenmeister von Angmar redet natürlich ein bisschen was.
Und was sagt er so?
Weiß ich nicht mehr. Ist schon lange her. Schon okay. 18 Stunden her.
18 Stunden, ist ja fast die Herr-der-Ringe-Trilogie, ist
27,
das ganze schon her.
27 eigentlich. Stunden oder so dauert das erste Buch zu hören.
Ja.
Es ist schon sehr, 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 sehr cool. Ich liebe das. Es ist so selbstbewusst geschrieben. Ich habe noch nie ein selbstbewussteres Buch gehört. Aber es ist wirklich Wahnsinn, wie feststehend er über diese Welt spricht, als wäre sie da. Mhm. Diese Pseudo-Historie ist so genial.
Im Gegensatz zu anderen Autoren, die so, ich glaube, es war Gondor, wo vor 400,
stellt
500,
euch,
lass mich nicht, nagel mich jetzt nicht fest, für 430, also irgendwas,
stellt
das
euch
überlege
so,
ich mir dann noch.
Ja, nee, aber so stellt euch so eine Stadt vor wie ja, sagen wir mal, wie so
es
New
ist,
York, aber es ist nicht New York, sondern Gotham. Aber prinzipiell wie New York.
Ja. Aber halt im Mittelalter. Ne?
Genau.
Das ist schon noch.
Das vage.
Ja, das stimmt. Das ist der normale Stil von Fantasy-Autoren.
Das ist der normale Stil.
Aber Tolkien ist da wirklich so ein bisschen fester im Sattel. Das stimmt schon. Ja, der hat das alles durchdacht.
Ja, diese Details sind halt insane. Die machen es halt gut.
Ja, ja. Die aber auch den Leser nicht so unbedingt interessieren. Ne?
Die es auch ist, keine Rolle spielen.
Es ist so ein bisschen, ja, ach so funktioniert das Kanalisationssystem von Minas Tirith. Hast du dir gut überlegt? Ich kenne das ja als Rollenspieler, Pen and Paper, wenn man sich da Sachen überlegt in der Welt, gerade wenn man selber eine Welt baut, dann hat man, denkt man, so eine geniale Idee irgendwie und dann muss man die ständig irgendwie einbauen, ohne dass die Spieler interessiert, ohne dass die es einen Grund gibt, das jetzt zu machen, aber man will es trotzdem irgendwie einbauen.
Und dann natürlich völlig zu Recht ein Fan-Favorite, Tom Bombadil, der gar keine Rolle spielt mehr und ich jede Entscheidung verstehe, den rauszuschneiden aus dem Film.
Absolut, 100%.
Absolut, stehe ich
Es gibt immer wieder
hinter.
Von Herr der Ringe-Fans, schade, dass Tom Bombadil raus. Nein, es ist so, die Figur ergibt null Sinn.
Die ist so seltsam.
Absolut overpowered,
eine
ist super
mächtige
strange.
Figur, die kurz den Ring hat. Keinen Einfluss hat der Ring auf ihn.
Ja.
Irgendwie, er wird nicht unsichtbar, lässt ihn kurz verschwinden, macht dann einen Scherz und zeigt den Frodo wieder, singt die ganze Zeit, ist so ein rundlicher Lebemann, der die ganze Zeit dichtet und singt und wahnsinnig mächtig ist.
Und hält eigentlich nur die Story auf. Weil der, ich glaube, der holt vor allem dann, im Hobbit oder in Herr der Ringe, holt der die mehrmals einfach aus Gefahren raus, die Hobbits.
Einmal dann noch.
Da irgendwie dann bei den Geisterhügeln oder was, oder dann ist der im Baum verschlungen.
Richtig.
Und ständig kommt Tom Bombadil und holt die raus.
Zweimal
und ich denke, was soll das denn? Also, ich meine, warum hilft er denen dann später nicht mehr?
Exakt.
So, der holt, wenn, ja, du bist im Baum eingesporen, okay, aber du bist irgendwo im Turm gefangen, in Mordor.
Ja, beides war ja bei ihm in der Nähe, in seinen Ländergrenzen, die er sich abgestellt hat. Keine Ahnung, es ist ein super mächtiger Charakter, der dann aber auch, und das macht ihn dann so cool, im Rat von Elrond, wo besprochen wird, was machen wir mit dem Ring?
Ach, da ist er auch dabei.
Nee, aber er ist Thema. Warum geben wir den Ring nicht Tom Bombadil?
Ah, okay.
Und dann ist die Lösung, weil er ist so mächtig, er ist der Älteste. Die Elben nennen ihn irgendwie der Vaterlose, weil er von Anfang an dabei war, ist der älteste Wesen,
okay,
was in Mittelerde lebt.
Ja.
Wir könnten es ihm einfach geben. Und die sagen, ja, wahrscheinlich würde er den verlegen, weil er hat kein Interesse an diesem Ring.
Aha.
Er würde ihn vergessen und verlegen.
Ja.
Und dann ist er wiederum sehr gefährlich. Und dann könnte er nicht gegen Sauron besiegen und dann wäre schon so, ja, er wäre, dann wären auch alle tot dann aber, weil er würde da auch zugrunde gehen, wenn ganz Sauron seine Streitmächte auf Tom Bombadil lenkt.
Okay, verstehe.
Dann würde er sterben. Zwar zuletzt, aber er würde sterben und wir alle auch. Und es war irgendwie dann wiederum ein bisschen befriedigend, wie der es abholt. Aber diese Rolle macht.
Und kriegt auch kein gutes Ende, ne? Also irgendwie alle gehen dann die Grauen an Furten und so und schönes Ende
nicht
und ewig hin. Sorry. Aber Tom Bombadil ist einfach immer noch da in seinem Ding. Also man muss schon auch viel schneiden. Also ich glaube, Herr der Ringe, das ist schon sehr gut, dass da viel geschnitten wurde.
Percy Jackson gut gemacht.
Ja,
hat eine gute Entscheidung getroffen. Ja, aber ich höre, das macht sehr viel Spaß. Du bist auch schuld, weil du mich wieder auf Herr der Ringe gebracht hast. Ich habe wieder Bock bekommen.
Ah, okay.
Wegen deiner Rants.
Ja, ja.
Wegen deiner, es macht doch keinen Sinn.
Eigentlich von Anfang an, eigentlich als der Schwertkönig gedacht, weil eigentlich im Buch hat er immer sein Schwert dabei,
ja, genau.
Um allen eigentlich zu zeigen, und deswegen hätte er eigentlich gar nicht so.
Ja, dein furchtbarer Pedantismus hat mich, deine Pedanterie.
Ich finde, so ein Fantasy-Universum muss auch in sich schlüssig sein und stimmig sein. Und deswegen darf man das durchaus auch kritisieren, wenn da ein paar Dinge nicht ganz so gut funktionieren.
Ich finde es völlig okay. Biegt euch das zurecht.
Biegt, wie ihr wollt. Macht euch die Welt aus Lehm.
Sandkastenprinzip. Sandkastenprinzip. Das ist das Sandkastenprinzip.
Und im dritten Akt geht es nur noch um das Sandkastenprinzip. Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Hier hast du eine Schaufel, hier hast du einen Eimer. Nichts reimt sich auf fucking Eimer.
Weimar.
Wie die Republik in Weimar. Ja.
Schleimer
finde ich auch gut. Das fällt mir immer erst nach
Vincent
Applaus
Keimer.
Aus. Immer während Applaus fällt mir das erst ein, was alles gute Reims gewesen wären. Davor ist es zu spät.
Ja, völlig richtig.
Werbung.
Stefan, du erinnerst dich doch, ich habe Anfang des Jahres erzählt, wie unzufrieden ich mit meinem kleinen Finger bin. Der ist so schwach, der kann sich kaum bewegen und deswegen bin ich natürlich direkt am 1. Januar ins Fitnessstudio marschiert.
Ja, na klar.
Dachte, bisschen pumpen, bisschen den Finger entwickeln, so ein bisschen an die Gewichte, an die Maschinen, kein Problem. Das habe ich dann, sag ich mal, 1,5 Mal gemacht und
natürlich.
Jetzt habe ich letztens gesehen, das Abo läuft noch und wird mir jeden Monat abgebucht und kann man das irgendwie wieder zurückkriegen oder so? Oder wie läuft das?
Ich habe den perfekten Vorschlag für dich, denn ich bin selber riesengroßer Fan und es hat wirklich, und ich übertreibe nicht, mein Leben verändert. Finanzguru.
Finanzguru?
Ich darf dir Finanzguru vorstellen. Denn damit hast du all deine Finanzen im Blick. Alle deine Konten kannst du in diese App hochladen. Du verbindest dich da zum Beispiel mit all deinen Bankkonten und PayPal. Es ist absolut perfekt, denn wir alle kennen das. Wir haben zig Abos inzwischen überall. Spotify, YouTube, was auch immer. Und bei mir war es dann auch ganz häufig so, dass ich manche Kosten schlicht nicht mehr im Blick hatte oder überhaupt wusste, dass ich da irgendwo Abos habe. Mit Finanzguru passiert dir das nicht.
Ja gut, aber mein Problem ist jetzt, ich habe so viel Geld für Fitnessstudios ausgegeben, ich werde mir Finanzguru nicht leisten können.
Aber das ist auch gar kein Problem, denn Finanzguru ist komplett und dauerhaft kostenlos. Diese ganzen Features, von denen ich gerade erzählt habe, die sind einfach in der App schon drin. Aber es gibt auch noch Finanzguru Plus. Und das ist ganz fantastisch, habe ich auch selber, denn da könnt ihr euer Geldmanagement auf ein ganz neues Level heben. Da stehen dir ganz großartige Features zur Verfügung, zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps. Du hast die Kontrolle über dein ganzes verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang, denn das Ganze checkt, wann du Gehalt bekommst und ob du über deine Verhältnisse hinauslebst. Du kriegst intelligente Budgetvorschläge, die dir ganz genau sagen, wofür du gerade einfach zu viel Geld ausgibst oder was du vielleicht noch brauchen könntest. Denn Versicherungen etc. sind da auch mit drin. Das Ganze würde normalerweise 2,99 Euro pro Monat kosten, aber mit dem Code UFO2024 erhaltet ihr 3 Monate lang kostenlos Finanzguru Plus. Normalerweise sind es 7 Tage, wo man das kostenlos testen kann. Mit dem Code UFO2024 3 Monate lang.
Dafür ladet ihr euch einfach die App runter, verknüpft eure Konten und geht dann im Reiter Mehr auf Gutscheincode einlösen. Und dort könnt ihr dann den Code UFO2024 einlösen. Das Ganze gilt nur für Neukunden.
Also, benutzt Finanzguru und Finanzguru Plus für eine detaillierte Übersicht über all eure Verträge und Konten und habt eure Finanzen komplett im Blick. Ich kann es nur empfehlen, benutzt es selber und finde es absolut fantastisch. Also viel Spaß mit dem Podcast UFO und einem glücklichen Finanzwelt. Dank Finanzguru.
Werbung.
Richtig. Das wäre mal geil. Improvisierte Musicals, das machen wir mal irgendwann.
Irgendwann laden wir mal 100 Leute ein, 100 unschuldige, arme Menschen, vor denen improvisieren wir ein komplettes Musical. Ja. Wir haben keine Instrumente, wir haben nur Klatschen.
Wir haben keine Skills und keine Instrumente. Von daher viel Spaß damit.
Große Patschehände nur, wo wir den Rhythmus klatschen.
Spielst du Lotto?
Ich spiele kein Lotto, nein. Ich bin kein Glücksmensch. Ich wollte einmal Lotto spielen, weil ich hatte ja diesen Tag, den ich schon oft erwähnt habe,
wo
mir sehr viele glückliche Dinge passiert sind. Unglaubliches Glück. Und tatsächlich rückblickend war das auch so, dass ich mein gesamtes Lebensglück, also das klassische spielerische Glück, sagen wir mal,
auf diesen einen Tag
konzentriert hat. Vielleicht hätte ich an dem Tag Lotto spielen können, dann hätte ich ganz viel Geld verdienen können, um es dann anzulegen in Kleingeld. Und dann wäre das ganze Geld wahrscheinlich verschwunden irgendwann in einem großen Erdloch. Willst du Lotto spielen?
Nee, weil ich
neulich... Hast du Geld? Willst du Geld?
Ja, ich hätte schon gern sehr viel Geld.
Ja, ich auch.
Ich glaube, ich wäre sehr gut darin, mit sehr viel Geld gute Entscheidungen zu treffen für mich. Für mich, also im Sinne von Lebensqualität steigern.
Das macht dich, glaube ich, zu einem ehrwürdigen Sieger.
Nee, ich meine nur, sehr viele, sehr reiche Menschen, man denkt, wofür gibt ihr euer Geld? Das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, das könnte ich gut.
Mhm. So, dass die armen Menschen, die Neider sagen, ach ja, guck mal, der gibt seinen enormen Reichtum sinnvoll aus für sich.
Essen wahnsinnig unsympathischer,
nach seiner persönlichen, Mensch, egoistischen Perspektive.
Aber nach seiner Perspektive gibt er das Geld gut aus.
Ja.
Ich hätte schon gern Geld, aber ich habe dann neulich irgendwie, da wurde dann so Bilanz gezogen im letzten Jahr. Und es gab irgendwie in Deutschland 167 oder irgendeine Zahl, irgendeine erschreckend hohe Zahl zwischen 100 und 300.
Ich dachte mir, wow, jetzt hat er echt immer die Zahlen, jetzt hat er mal die Fakten, die Leute lernen was hier. Und dann sagt er, ja, oder halt irgendeine andere Zahl.
Oder eine
Zahl.
Andere Zahl.
Jetzt mal halt, ich gebe euch mal eine Beispielzahl, damit ihr mal seht, wie eine Zahl aussehen kann.
Ja, so in der Größe.
Aber halt,
ungefähr.
Es ist jetzt nicht die Zahl, aber irgendwas. Also auch nicht in der Nähe,
wenn
aber
genau wissen,
einfach mal eine Zahl, weil ich muss euch ja eine Zahl geben. Sagen wir mal 178.
Oh, es waren 187.
Ja, cool. Nah dran.
187 Menschen haben im letzten Jahr 1 Million oder mehr im Lotto gewonnen.
Okay.
Ich finde das sehr viel.
Wow.
Es sind sehr viele Menschen.
Was war der höchste Gewinn?
Weiß ich nicht. Aber
was ist der niedrigste Gewinn? Nein, pass auf. Also genau 1 Million?
187 Menschen. Finde ich viel mehr als gedacht. Es spielen offensichtlich sehr viele Menschen Lotto, dass das passiert. 187 Menschen werden in einem Jahr Millionäre durch Lotto.
Ja.
Und dann dachte ich mir, krass, ist es. Und dann wurde aber gegenübergestellt, der Gewinn von Lotto, dem Unternehmen, mehrere 100 Milliarden Gewinne wurden eingestrichen durch Lotto. Und dann habe ich mir gedacht, ich verstehe bei Firmen, verstehe ich oft, wohin das Geld geht. In Forschung und Entwicklung, andere Produkte an den Start zu bringen.
Werbung.
Größer werden, Expansion oder so. Bei Lotto verstehe ich es nicht. Da habe ich mir Mitarbeiter vorgestellt, die seit Jahren das gleiche Gehalt bekommen, in so einem Hochhaus irgendwo in Osnabrück sitzen.
Ja.
Ich habe mich gefragt, und die kriegen ja mit, wie viel diese Firma einstreicht, die nicht wächst, die immer die gleiche Anzahl Mitarbeiter hat, die muss ja nichts in ihr eigenes Wachstum packen.
Ja, weißt das du? Stimmt.
Lotto ist ja fertig. Fertig.
Ist fertig. Das Produkt ist da.
Das Produkt ist da. Kaum Arbeit. Drucker. Drucken. Wir drucken das. Aber beim Chef, wir haben wieder ein Problem. Drucker. Wechselt den Treiber.
Ja,
es ist fertig. Wir haben wieder kein Problem.
Wir haben uns jetzt überlegt, ob wir nicht auch koffeinfreien Kaffee anbieten wollen.
Okay, wir müssen den Hohen Rat einberufen.
Okay.
Und dann kommen die zusammen. Und das sind dann so die Themen, die besprechen.
Weil mein Problem ist, wenn wir mit der gleichen Kaffeemaschine koffeinfreien Kaffee machen, dann wurde davor in der Maschine ja Koffein-Kaffee gemacht.
Ah, die Koffeinreste.
Da sind noch Reste drin und dann habe ich teilweise auch Koffein im koffeinfreien Kaffee.
Aber ja, fällt es bei der Arbeit, Bernd, fällt es dir da auf?
Mir fällt es nicht, also da bin ich ehrlich, mir fällt es nicht hundertprozentig auf. Es ist einfach nur etwas, was ich weiß und wo ich mir denke, weil, ne? Herr Lotto, wir alle wissen, wie viel Umsatz letztes Jahr waren. Deswegen überlegen wir uns, wäre es nicht möglich, 2 Kaffeemaschinen in die Kaffeeküche zu stellen? Eine für Koffeinkaffee und eine für koffeinfreien Kaffee. Das würde jetzt vielleicht 80 Euro kosten oder so. Puh. Von den 168 Milliarden Euro Umsatz, die wir letztes Jahr gemacht haben.
Erstmal vielen Dank, dass du dieses sehr wichtige Thema hier zu uns bringst, weil das nicht mit zu spaßen. Mhm. Und ich finde, deswegen habe ich das große Meeting einberufen, um da ausführlich drüber zu sprechen. Von daher her, lass uns das ausgiebig diskutieren. Also ja, ich bin ja erstmal offen für andere Vorschläge.
Ja.
Ich hätte damit kein Problem. Also da geht es ja wirklich um marginale Reste und
ja, aber,
ich
schau mal, aber guck mal,
nee. Und ich will ja auch von deinen Resten nichts haben. Ja. Hab ich ja wenig Koffein in meinem Kaffee. Ich möchte
aber
auch nicht sehr viel
aber
Kaffee.
Aber Erika, guck mal, du bist doch Vegetarierin. Du willst doch auch nicht, dass mit demselben Messer, mit dem jetzt jemand seine Leberwurst schmiert, dann du irgendwie dein Tofu da schneidest.
Das macht ein anderes Problem auf, weil die Spüle könnt ihr einfach anmachen, wenn die voll ist. Mach die Spüle doch einfach an.
Aber das ist jetzt mal ein ganz anderes Thema,
ich weiß,
Erika.
Aber
das ist doch
hängt
ein ganz
damit
anderes
zusammen.
Thema. Es ist ja einfach nur eine Rücksichtnahme. Es geht ja gar nicht unbedingt jetzt darum, dass tatsächlich praktisch Rückstände sind, sondern einfach eine gewisse Rücksichtnahme und auch eine gewisse Respektsituation vor den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eine andere Präferenz haben, was Kaffee angeht.
Und sie kauften keine weitere Maschine und einigten sich darauf, die Maschine häufiger zu reinigen. Und ich denke mir so, das ist doch Lotto. Die haben keine Probleme. Das sind die Stakes, über die gesprochen wird.
Wobei, ich glaube, ein großer Teil des Geldes bei Lotto fließt einfach in die innere Verteidigung. Weil, wenn ich bei Lotto arbeite.
Macht den Safe noch dicker.
Packt noch einen Zentimeter oben drauf.
Ja.
Weil ich würde ja versuchen, an die Gewinnerlose zu kommen. Ergibt das Sinn? Nee, ich würde versuchen, die Maschine zu manipulieren. Was ist Lotto nochmal? Mit den Kugeln?
Ja.
Ah ja, okay. Ich würde versuchen, an die Maschine ranzukommen. Nach Feierabend gehe ich in die Maschinenhalle und versuche da irgendwie die Zahlen von den Kugeln da irgendwie umzuändern oder so. Das würde ich probieren.
Oder muss dann das Gewinnspielamt sagen, ihr fahrt so viele Milliardengewinne ein, erhöht die
Preise,
Millionäre.
Bitte. Nee.
Es ist schon die perfekte Idee. Warum kommt, ich verstehe nicht, oder ist es, ich habe mal gehört, ist es auch staatlich, teilstaatlich?
Verstehe ich auch nicht genau.
Kommt da viel dann zurück
da
an
Geld
den Staat?
Rein? Ich weiß es auch nicht genau.
Weil diese Vorstellung, dass es so ein trockenes,
Aktion
leeres,
Mensch oder so?
Weißes Bürogebäude ist, das Lotto-Unternehmen.
Wie heißt das denn nochmal, diese
das Aktion Mensch.
Aktion Kinder.
Das ist was anderes. So ein anderes Glücksspiel mit dem Aktion Mensch los.
Weil das kann ja auch sein, dass das irgendwie wohltätigen Zwecken irgendwie zukommt. Wir haben keine Ahnung. Wir wollen das auch weder gutheißen noch schlechtheißen. Wir haben einfach überhaupt keine Ahnung.
Ah, Lotto gehört staatlichen Unternehmen. Die sind zudem im deutschen Lotto- und Toto-Block organisiert. Um nicht der deutsche Toto-Lotto-Block. Früher Ostblock, heute deutsche Lotto-Toto-Block. Um die staatlichen Glücksspiele wurde bundesweit gemeinsam. Okay, also sie sind nach staatlichen Grundsätzen organisiert. Ich finde es so interessant, es ist unglaublich, dass da niemand auf die Barrikaden geht. Weder Leute, die da arbeiten, durchdrehen, weil das Unternehmen Milliardengewinne aufbaut und trotzdem werden die Fenster nicht so aufgepustet.
Ist das nicht in den meisten Firmen so, dass die wahnsinnig viel Gewinn einstreichen und trotzdem die Mitarbeiter nicht so viel kriegen?
Ich finde es so nachvollziehbarer, dass das Geld auch woanders hinfließen kann.
Ja. Die können sagen, ja, wir brauchen ganz viel für die große Maschine.
Ja, verstehst du, was ich meine?
Die Maschine dreht Kugeln im Kreis. Wie viel kann die, also ich meine, wie viel kann die pro Monat kosten?
Ich finde es bei Lotto halt so wahnsinnig konkret. Mhm. Es ist so klar, wofür man Geld braucht und die Gewinne sind insane.
Ja.
Und wenn man bei Amazon arbeitet und man wird sehr scheiße bezahlt, so, das ist kacke und furchtbar und sollte nicht sein, aber ich verstehe, dass die sehr viel reinvestieren könnten, dass sie wachsen wollen, dass sie noch ein Logistikunternehmen dranhängen, dass sie eine Bank gründen, was auch immer, Streaming-Service, ich verstehe, dass sie expandieren und da sehr viel reinfließt, aber ich find's eins schwieriger nachzuvollziehen.
Es ist sehr, übersichtlich.
Warum bin ich nicht Millionär?
Ja, okay.
Warum sind nicht erstmal die
Gute
Mitarbeiter
Frage.
Bei uns
ja,
Millionär?
Ja, das sollte man sich erstmal die richtige Frage. Ich habe nur mich eine Zeit lang mit diesem McDonald's-Monopoly-Skandal beschäftigt, wo jemand die Gewinnerlose geklaut hat und dann über die Mafia versucht hat, an das Geld zu kommen und so. Und das dauert ja erstmal eine ganze Weile, bis sowas auffliegt. Ne? Also ich frage mich auch, wenn jetzt die 178 neuen Millionäre, wenn die alle Rubensbichler heißen, mit Nachnamen, gibt es irgendjemanden, der sagt, Freunde, was ist hier los?
Es ist mal jemand aufgeflogen.
Oder alle aus einem Ort oder alle, die in der gleichen Schulklasse waren. Das ist dann so ein Detective Conan-Ding. So, die haben alle nur 8 Buchstaben im Namen oder irgendwie so ein Ding.
Es gibt so einen Fall von einem Menschen, der gewonnen hat. Eine extreme Summe gewonnen hat. Abgeholt hat und sowas. Und dann gab es nochmal einen Gewinner und nochmal ein Gewinner in den verschiedenen US-Bundesstaaten von dem gleichen Gewinnspiel. Und irgendwer hat dann mal überlegt, okay, das ist jetzt häufiger gebrochen worden, der Jackpot irgendwie als sonst, aber erstmal nichts wahnsinnig Ungewöhnliches. Dann wurde aber recherchiert über den zweiten Gewinner und der hing mit dem ersten zusammen.
Aha.
Und dann wurde recherchiert, die letzten 5 Gewinne hingen auch schon irgendwie, entweder familiär mit ihm zusammen oder dann wurde der Name recherchiert, den gibt's gar nicht und so. Und dann kam raus, dass er ein Mitarbeiter des Unternehmens war. Der
hat sich die Lose geschnappt.
Die Lose geschnappt hat, ja.
Geil.
Wahnsinnig genial.
Ja.
Warum gibt es darüber keine Filme? Weil meine Mutter hatte mal früher einen Ferienjob. Die hat lange, ihr erster Job war in einer Losfabrik.
Geil.
Also Kirmeslose und so.
Ja, ja.
Ich meine, da gewinnst du halt den großen
Ja
Bären.
Gut, das sind dann auch so. Ja halt, gut, irgendwo fängt man ja klein an. Vielleicht so eine TKKG-Kindergruppe.
Deswegen ist unser ganzes Haus voller riesen Teddybären gewesen.
Ja.
Und den großen Gewinnen.
Ja, es kann ja sein, dass jede Lotterie immer so abläuft und es immer nur Betrug ist und es einfach niemand weiß. Und man nur deswegen nicht gewinnt, weil irgendjemand anders ständig die Gewinne einstreicht und nicht, weil man Pech hat. Vielleicht hat man gar kein Pech, aber es gibt überhaupt keine Gewinnerlose mehr im Topf, weil die schon abgezwackt wurden von jemandem.
Kennt irgendwer einen Lottogewinner da draußen von euch?
Ja.
Müsste es ja geben. Es gibt jedes Jahr 187 Millionäre von Lotto. Statistisch gesehen müsste doch einer davon Podcast-UFO hören.
Es gab mal bei uns in der Schulzeit so einen riesigen Lotto-Jackpot, wo alle drüber geredet haben, oh, der ist super krass angewachsen. Und da stand sogar in der Lokalzeitung, wurde mein Mathelehrer interviewt über die Wahrscheinlichkeit, da zu gewinnen.
Yes.
Und ich fand das so süß, dass diese Lokalzeitschrift gesagt hat, okay, Mathe-Experten, Wahrscheinlichkeit,
Experten.
Herr Riedelsbruch vom Gymnasium.
Riedelsbruch ist ein B, weil er steht 1 in Mathe gerade.
Genau, ja.
Mündlich.
Und dann meinte der so, ja, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 300, whatever, Millionen oder irgendwie sowas. Aha. Aber ich wünsche allen, die mitspielen, viel Spaß. Und es war so süß lokal irgendwie so. Da wird einfach der Mathe-Lehrer der Schule gefragt. Und der denkt sich, ja, das ist halt, das kann ich von der Webseite lesen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Da müsst ihr nicht irgendwie einen Mathelehrer fragen, aber gerne stelle ich meine Expertise zur Verfügung.
Es ist wie einen lokalen Tankwart über die mit Benzinpreise
ja,
aufzufragen.
Genau.
Oder so die lokale Apothekerin über die Morphiumkrise.
Ja, genau,
in den
USA. Opiatkrise. Ja.
Opiatkrise.
Ah, gab es das hier auch? Nein, in Reutlingen gab es das nicht. Aber es ist einfach so süß.
Ja.
Dass sie dann auch Rede und Antwort stehen und nicht sagen, ich habe da überhaupt keine Ahnung, ich habe damit nichts zu tun, ich sterbe.
Ich könnte es ausrechnen, aber warum? Also warum fragen sie mich?
Und auch das ist absolut trivial.
Ja.
Allein die Tatsache, dass sie das nicht können, zeigt, dass Mathelehrer versagen eigentlich. Weil eigentlich sollte das jeder können. Aber na gut, ich mach's dir schnell.
Ich rechne
es dir schnell aus, kein Problem.
Und dann wird die Mathe-Maschine angeworfen.
Da wird die große Mathe, der große Abakus, die große Kugelding. Es ist ähnlich wie so diese, in so Wartezimmern gibt es immer diese Drahtachterbahnen mit den Klötzen.
Yeah.
Die existieren aber auch ausschließlich in Wartezimmern. Ne? Also das ist also das ist nur so Wartezimmer.de. Ich meine, wenn du ein Wartezimmer einrichtest, dann brauchst du so ein Ding. Das ist genauso wahrscheinlich eine Firma, die Milliarden Umsatz einstreicht, weil die genau weiß, immer wenn irgendwo eine neue Arztpraxis oder irgendwie Friseur, wo die Kinder irgendwie währenddessen was machen müssen, wird diese Drahtachterbahn verkauft. Hast du damit gerne gespielt?
Ich habe nie verstanden, was der Spaß daran ist. weil das Loch ist zu klein, als dass es diese Idee hat, dass man es ohne, dass es den Draht berührt.
Ja, ja, nee.
Das ist nicht die
Dr. Bibber-Idee. Nee, nee. Es ist nicht diese Draht, sondern
die Idee ist,
das sind ja mehrere Klötze dran mit einem Loch drin, die du entweder gemeinsam oder einzeln, das ist vielleicht auch so, erst einzeln die Klötze, dann gucken, kann ich 2 schieben?
Zeitsparend.
Ja, kann ich 3?
Andererseits, warum muss ich Zeit sparen bei diesem Spiel? Aber, und dann hast du wahrscheinlich 5 verschiedene Bahnen.
Ja, okay.
Oder 4.
Das ist schon
dann
die Deluxe-Variante.
Nee,
ich wäre jetzt von 3 aus.
Ich glaube, gelb, ich glaub, grün, blau, rot.
Ja, okay, mag sein. Ja, genau, gelb, grün, rot,
eine ging sehr steil hoch, dann wieder runter.
Ah, da kannst du es dann runterfallen lassen. Das ist schon ganz geil.
Ich meine, grün.
Okay, Kreis ist auch geil, weil du kannst dann gucken, kann ich mit einer Bewegung den Klotz oder. Ich will so ein Ding
aber
eigentlich.
Aber mal Frage,
ich will so ein
die
Ding
dafür konstruiert? sogar? Ja, sind das sogar Wartezimmer?
Du meinst, das waren früher mal Waffen, die nicht gut angekommen sind und deswegen jetzt eingesetzt werden?
Goki Motorikschleife.
Die Motorikschleife. Ich finde die so geil einfach. Weil vielleicht ist das für kleine Kinder das Beste, was es gibt. Und die denken, Alter, können wir bitte zum Arzt gehen? Bitte, bitte nochmal zum Arzt. Ich will diese Motorikschleife haben.
Ja, genau. Also jeder erinnert, es sind drei. Du hast mal wieder völlig recht gehabt. Deine Erinnerung trügt dich nicht. Meine schon. Weil ich habe mir ein grünes ausgedacht, was es nicht gibt. Es ist eine Art mit Mandela-Effekt.
Das kann
sein.
Wenn
man sehr viele Leute fragt, denken die, es gab eine grüne weitere Bahn der Motorikschleife.
Ja, das stimmt.
Also sie sehen so aus, Flutin, um dein Gedächtnis zu refreshen.
Die sind schon geil.
Und es gab die gelbe Bahn, die relativ boring einfach nur ein Bogen ist.
Ja.
Dann gab es die blaue Bahn, die ich genial fand. Die blaue Bahn war richtig cool, die ging hoch und dann so horizontal über den Boden schwebend, sehr achterbahnmäßig.
Es ist schon die Idee einer Achterbahn, ne? Man fährt das ganz hoch und dann lässt man es runterfallen und dann ist so ein bisschen noch weiter und dann muss man den Rest schieben. Aber was macht man
ich
dann?
Ich glaube, die Kleinkinder, für die es ist, die Motorik lernen sollen, können damit nichts anfangen. Weil die noch nicht diese Achterbahn-Assoziation haben und gar keinen Spaß dran haben. Und ich glaube, die älteren Kinder, die dann wieder Bock haben, weil es so ein bisschen an Achterbahn erinnert, die denken, was ist das Spiel? Das
Falls kleine Sinn. Kinder gerade zuhören, schreibt uns mal, was die Faszination daran ist. Also vielleicht ist es ja wirklich mega spaßig.
Hi,
wir checken es ja nicht.
Ich bin Hendrik, ich bin ja 3 Jahre alt. Und ich wollte mich bezüglich eurer Motorikschleifenfrage aus Folge 4 melden. erstmal vielen Dank für diese illustre Geschichte und eure Erinnerung an die damalige Zeit bei euch. Bei mir ist es ja noch sehr aktuell und ich muss sagen, dass ich schon sehr viel Spaß habe, Dinge von A nach B zu bewegen. Nicht nur, dass man diese kleinen Miniziele erreicht, sondern es ist auch spannend für mich, die verschiedenen bunten Formen zu ertasten und damit herum zu experimentieren. Nicht alle Formen klappen zum Greifen gleich gut. Und es ist nicht unbedingt einfach für mich, weil ich noch sehr klein bin und die Motorik sicherlich hier und da noch ein paar Schwächen aufweist, Dinge von A nach B zu bringen. So muss ich häufiger mal das ganze Gerät drehen, auf 180-Grad-Drehungen machen oder ich lasse es gar fallen.
Ich erinnere mich an letztens, da war ich mit meiner Mutter in der Praxis und da fiel mir das ganze Gerät aus der Hand und ein schillerndes Klappern erfüllte den ganzen Raum.
Ich schrie am Spieß.
Die Blicke suchten und fanden mich letztlich und letzten Endes habe ich es dann aber auf den Tisch gestellt und konnte die Reise vollenden und mein blaues Klötzchen bis ans Ende der Schleife fahren.
Aber für eure Frage, um auf eure Frage zurückzukommen, was es für einen Sinn und Zweck erfüllt, so sei euch gesagt, dass wenn man da sitzt beim Kinderarzt und ich weiß nicht, ob euch eure Erinnerungen da noch sehr präsent sind, man hat Angst vor der Spritze, vor dem großen Spritze, die wirklich dämonengroß vor dir erscheint und der Arzt, der dich versucht abzulenken, aber daran scheitert, jagt dir die Spritze in dein Pupillchen. Und davor hat man große Angst und etwas im Wartezimmer zu haben, was lustig klappert und bunt ist und farbenfroh und formenfroh. Der so sei ich gesagt, das hilft.
Wisst ihr, die Kindheit habe ich vor allem als eine Epoche der Kontrolllosigkeit erlebt. Und dieses Gestell
und gibt mir, immer noch.
Ja, stimmt. Und gibt mir einfach eine gewisse Kontrolle zurück. Ich kann selbst entscheiden, welchen der Klötze ich bewege und wohin. So wie ich selbst teilweise bewegt werde. Meine Mutter zerrt mich in das Auto, fährt mich irgendwo hin. Ich kann nicht kontrollieren, wohin ich fahre. So kann ich die Klötzchen bewegen und bekomme dadurch etwas Kontrolle über den Alltag zurück.
Eine schrittweise Rückgewinnung meiner Kontrolle. Meines Kontrollverlustes. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank für euren Podcast. Hendrik Vier aus Reda-Wiedenbrück.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das Spaß war.
Kann ich mir auch vorstellen.
Ich will so ein Ding.
Viel cooler fand ich diese Kreisel, die man oben einsetzt und dann klacken sie dagegen gegen das eine Ende.
Was?
Und dann rollen sie weiter und klappern gegen das andere Ende. Diese Kreisellaufbahn.
Ja.
Wo so Stäbe drin sind mit verschiedenen Formen drin. Die fand ich richtig geil. Finde ich richtig geil. Sag ich cool. Jetzt alles nicht mehr. Heute daddeln sie alle nur an ihrem iPad. Noch mal iPad
rumdaddeln. Was ist denn los, Stefan?
Heute liegen in dem Wartezimmer wahrscheinlich iPads mit diesem Spiel.
Ja, mit der Motorik-App.
Ja, kannst du die Motorik-App anmachen und kannst die Formen. Die fassen ja gar nichts mehr an, die Kinder.
Mach den Mund wieder zu. sitzt mir da mundoffig da gegenüber.
Der Pöbelmund.
Was die Kinder, die Pöbelnden.
Und so blieben die Pöbelmünder offen.
Man sagt ja über Leute, die sich aufregen, Mundatmer immer.
Nein.
Doch, habe ich letztens gehört.
Über Leute, die sich aufregen?
Da war wieder so ein Haufen Mundatmer unterwegs.
Mein Vater hat immer Fliegenfänger gesagt.
Ah, okay. Nahrhaft? Ich atme lieber durch den Mund.
Geh wirklich? Zu.
Ja.
Meine Nase,
ich lieg manchmal im Bett und denke mir, boah, jetzt den Stress durch die Nase atmen will ich mir gerade nicht geben. Ich mach die Klappe auf und ab geht's.
Aber du bist viel direkter. Ist viel direkter. Du lässt
ja,
alles
aber die Nase
rein.
Ist immer halb verstopft, ist viel zu eng. Ich brauche große Mengen Luft.
Ich liebe das. Ich liebe das, dass
wirklich?
Die Nase filtert. Die Nase hat einen Spamfilter für Scheiße.
Befeuchtet
deinen Mund. Alles bleibt schön feucht und benetzt.
Ja, aber manchmal denke ich mir, muss ich mich wirklich dazu bringen, nicht den Mund aufzumachen? Und irgendwann denke ich mir dann, wenn ich schon eine halbe Stunde im Bett lag, dachte ich mir, wisst ihr was? Jetzt einfach alle Klappen auf und los geht's. Let's go!
Und dann wird der Mund aufgestoßen.
Ist auch nicht so ein langes, wo so eine Klappe runterfährt, sondern einfach so offen und los geht's.
Damit geschnarcht wahrscheinlich auch.
Das kann sein, ja, das kann sein, dass dann geschnarcht wird.
Ja. Oh, neulich hat eine Bekannte hat mir eine Aufnahme, die nimmt nachts auf, die Geräusche, die sie von sich gibt es also Apps dafür. Und turns out, die hat den furchtbarsten Schnarchgeräusche der Welt, schüsst sie von sich. Es ist mehr ein Schreien als ein Schnarchen. Es ist wirklich so ein sowas. Es ist halt so ein Auf und Ab in der tonalen Bewegung drin. Es ist insanely laut, es ist furchtbar, es hat sie Schmerzen. Und was dann?
Ja.
Wenn du hast rausgefunden, dass du in der Nacht um dein Leben schreist.
Ist es dann auch so, wenn man
und
dann.
Was dann?
Ja, ist es dann, wenn man so die Nacht mit jemandem verbringt und dann schläft man so nebeneinander ein und sagt man, Carsten. Schläfst du schon?
Ja.
Carsten, ich wollte dir nur sagen, dass ich sehr laut schnarche und im Schlaf schreie.
Ja, okay.
Okay. Wollte ich nur sagen.
Okay. Woher weißt du das?
Ich habe mit einer App, ich nehme alles auf, was nachts passiert.
Gut. Okay. Nicht, weil ich akzeptiere keine vor mir in deinem Leben.
Okay.
Also wenn du gesagt hättest, eine andere Frau hätte das gehört, dann wäre Feierabend gewesen.
Nee, okay. Kein Feierabend. Also ich hatte schon.
Was?
Das glaube ich. Nein, aber Carsten ist. Lass uns morgen drüber
reden. Okay.
Okay.
Gute Nacht, Schatz.
Gute Nacht. Okay. Gute Nacht.
Hey.
Ah, der Zug entgleist!
Hey.
Hm? Was?
Hey, du schnarchst nicht. Das ist einfach ein Schreien.
Ja, ich weiß.
Das ist einfach ein furchtbares Schreien.
Das habe ich dir ja gesagt. Aber wann macht man das Licht an? Bei
ich
so nächtlichen
so lustig, dass nachts gelten andere Regeln.
Ja.
Ich sag dann immer gern, nachts kämpft jeder für sich allein. Weil wenn nachts Partner,
das
Partnerin...
Das sagst du wirklich gern,
das sage ich so gern. Weil wenn nachts Partner, Partnerin schnarcht und man ist wach und man weckt den Partner vielleicht oder Partnerin, weckt man damit, um zu sagen, schnarchst.
Ja gut, aber was kann der dann machen, die Person dann machen?
Anders hinlegen zum Beispiel, hilft oft. Anders hinlegen. Aber es ist so, es ist eigentlich so fast ein Übertritt der Gesetze und Grenzen.
Ja, eigentlich schon, ja.
Nachts hat man die Klappe zu halten.
Ja.
Und wenn man merkt, dass beide nachts beide wach sind, wird ja nicht häufig geredet.
Nee.
Man liegt nachts.
Es gibt dann
still
so einen Punkt, ja.
Und ich finde es ein bisschen awkward.
Ja.
Nebeneinander, weil es gibt keinen anderen Zeitpunkt im Tag, wo man, obwohl beide völlig bei Bewusstsein sind und wach sind offensichtlich, sich einfach nur nebeneinander legen und nichts sagen.
Ja. Du meintest ja mal, dein Traum ist es dann einfach in normaler Raumlautstärke,
ja,
einfach ein Gespräch
anzufangen.
Du, die Ulrike hat jetzt aber auch den Parkplatz komplett vollgestellt mit ihren Töpfen. Ne?
Und es ist nur, weil die Uhrzeit und Dunkelheit es nicht erlaubt, macht man das nicht.
Ja.
Aber in jedem anderen Zeitpunkt des Tages, wo man merkt, wir sind gerade nebeneinander und wach, kann man sagen, oh, und dann ist mir der Chef wieder mehr auf die Eier gegangen, weil dann muss ich jetzt den Drucker irgendwie wechseln. Das ist gar nicht mein Job, das geht gleich zu meinem Aufgabenbereich.
Ja.
Und das ist voller Lautstärke nachzusagen. Ja, ja. Alle aufschrecken.
Ja.
Nachts gelten andere Gesetze.
Absolut, absolut. Es ist einfach das Gesetz der Nacht und man ist einfach in seinem eigenen Kopf. Ich habe manchmal, freue ich mich auch im Bett noch über Sachen nachzudenken. Ja. Dann denke ich mir so, oh, da denke ich jetzt heute, da denke ich noch drüber nach. Da gehe ich noch mal rein. Da gehe ich noch mal rein.
Worüber denkst du dann
nach? Richtig noch. Gehe ich noch mal richtig rein.
Was ist das dann?
Manchmal ist es, keine Ahnung, ein Urlaub oder so, wo ich noch mal reingehe. Oder irgendwie ein Erlebnis, wo ich sage, da jetzt noch mal rein. Oder irgendwie dann noch mal, denke ich mir, manchmal so alte, ich war immer so Skifahren. Und manchmal fahre ich so im Kopf noch so eine komplette Piste runter.
Kannst du dich erinnern?
Kann ich mich noch erinnern? Wahrscheinlich ist es nicht realitätsgetreu. Wahrscheinlich skippe ich Teile, an die ich mich nicht erinnere. Und mein Gehirn fügt es dann.
Schwarzen Pisten skippst du.
Fügt es dann zusammen. Aber trotzdem mache ich das nochmal gerne und sage, jetzt stelle ich mich gedanklich nochmal auf mein Snowboard.
Das finde ich eine richtig tolle Eigenschaft.
Ja.
Super.
Nochmal so kleine Gedächtnis, mentale Gedankenreisen. Und bei denen wünsche ich euch auch ganz viel Spaß, wenn ihr diese macht, wenn ihr vielleicht nochmal...
Legt euch mal abends hin, freut euch mal auf Gedanken von euch.
Legt euch mal hin und denkt einfach diese komplette Folge nochmal nach. Was war da alles? Was ist passiert? Und dann könnt ihr uns ja schreiben, falls ihr da neue Dinge gelernt habt.
In diesem Sinne, freut euch auf eure Gedanken. Freut euch auf Abend.
Macht's gut.
Macht's gut.
Schlaft gut.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Wir heben ab. Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.